möglicherweise jetzt nochmal ein kleiner Schritt zurück, aber bei dem Beispiel, das Sie gebracht haben, mit, stelle ich mir so als Vortrag vor, also wo halt unterschiedliche Leute rausgehen und sie sagen dann so, was die eigene Position oder wie sie das sehen, diesen Vorschlag mit den zwei Plänen sehen. Und für mich ist immer recht griffig, das zu vergleichen mit Musik und Musikgenres. Also es wäre dann ein bisschen so, wie wenn halt einer rausgeht und nimmt so das Dirigentenstabel und fängt da an, mit Tönen und mit Harmonien halt was zu artikulieren. Und das gibt dann eine gewisse Form, innerhalb der manche Dinge sagbarer werden als andere. Also wenn dann jemand rausgehen wollte, also wenn Sie jetzt zum Beispiel rausgehen und sehr sachte und langsam zum Beispiel eine Sinfonie anfangen und dann will jemand rausgehen, der sehr drastisch was formulieren möchte, dann wird der möglicherweise an dem Grundtempo, das Sie gesetzt haben, sich nicht einklinken können und würde von der Zuhörerschaft als jemand sehr rüder aufgefasst werden, wenn der jetzt auf einmal da Hardrock da dirigieren anfängt. Und somit, dass halt gewisse Dinge an die Oberfläche kommen können über den Rahmen, in dem sie haben und andere nicht, das ist ja schon auch so. Also man gibt ja gewissermaßen den Denkrahmen vor, wenn man so Begriffe einführt wie Goodwill und Power Talk, weil auf einmal sind diese in Anglizismen vorne einfach. Dann sind auf einmal diese zwei Punkte da, die man nicht mehr wegkriegt. Und wenn dann jemand ganz, also hat das Tempo wechseln wollte oder einen Schwenk, dann er ist gewissermaßen gebunden über das.
Vielleicht das eine, das würde ich schon auch so sehen. Die eine Bemerkung noch dazu vielleicht, eben auch antizipierend, weil ich jetzt wissentlich pathetisch ein bisschen gesprochen habe davon, dass es auch in diesen diffusen, suggestiven Situationen um Wahrheit geht und vielleicht sogar mehr um Wahrheit geht als in dieser Eindeutigkeit. Was für einen Begriff von Wahrheit setze ich da voraus? Also ich kann es sozusagen nicht ganz ohne Warnsignal hier stehen lassen. Das ist nicht ein tiefer Begriff von Wahrheit, der mir da vorschwebt, sondern das ist ein Begriff von Wahrheit, der vielleicht günstigerweise so kurz anzusprechen ist, wie anknüpfend an dein Beispiel mit dem Gespräch. Also es geht um Wahrheit in einem Gespräch und das heißt in einer Übersetzung zwischen zwei Sprachzugangsweisen und diese und an dieser Stelle des Gespräches kommt Wahrheit genau an der Stelle rein, wo die beiden Leute sich in einer Lage vorfinden, die so zu beschreiben ist, dass sie nicht einfach Laute austauschen, dass sie sich nicht gegenseitig mit Lauten bespielen, quasi, sondern vor der Frage stehen, gesetzt den Fall, die eine Person, also die eine Person, sehen wir es mal von der einen Person, die eine Person steht vor der Frage, den Kontext und die Bedeutung meiner Laute, setze ich mal voraus, kenne ich in einem bestimmten Sinn. Ich muss davon ausgehen, dass die andere Person, wenn sie Laute äußert, damit etwas verbindet, was mit mir korrespondiert, was mit meinem System korrespondieren kann. Das muss nicht derselbe Ort in dem System sein. Wenn die von Bank redet, um das banalste Beispiel zu nehmen, kann das was anderes sein. Aber es gibt einen Ort, mit dem ich es korrespondieren kann. wo sozusagen die Korrespondierung möglich ist. Das ist der Übersetzungsvorgang. Es ist der Beginn eines möglichen Übersetzungsvorgangs zwischen Sprachkompetenzen, die sich in Lautäußerungen manifestieren, von der einen Seite und der anderen Seite. Nur dann kann, also das ist der eine Punkt, an dem Inhalt entstehen kann, zusätzlich zu den Formen, zu dem Formenschatz. Und dieses Entstehen von Inhalt ist nichts anderes als das, was die Personen zur Verfügung haben, um zu belegen, was sie meinen mit Wahrheit. Das also sozusagen als Antizipation. Das kann man systematisch sozusagen schöner, schöner und weiter und so weiter sagen, wird, das kommt sozusagen noch. So, jetzt da würde ich, da werde ich jetzt ein bisschen drüber springen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der späte Carnap sich selber verstanden hat als ein Sprachkonstruktor. Also nicht, es geht gerade auch im Anschluss an das Toleranzprinzip, es geht nicht darum, das Richtige zu finden, die richtige Sprache zu finden, sondern es geht darum, Sprachen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Also, und was heißt jetzt Sprachen zu entwickeln? Sprachformen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Hier haben Sie das Zitat von Namen ist Schall und Rauch. Das überspringe ich jetzt mal hier. Das können Sie sich selbst ansehen. Mir ist jetzt wichtiger, an der Stelle ein bisschen weiter zu kommen, gerade auch mit der Wichtigkeit, mit der Richtigkeit und vielleicht ist es doch an der Stelle ganz günstig, da nicht anzufangen, sondern in der Mitte anzufangen, weil das, sagen wir, philosophiegeschichtlich auch ganz schön passend ist. Was der Carnap in der logischen Syntax der Sprache macht, ist, er knüpft an Wittgensteins Traktat. Sie können sich erinnern, ich habe Ihnen dargestellt, wie Wittgenstein im Traktat eine sehr rigorose, strikte Auffassung von Wahrheit als Abbildung hat. Und was Carnap jetzt zum Wittgenstein im Traktat sagt, ist sehr instruktiv, gerade auch für unseren Zweck. Denn Wittgenstein im Traktat macht einen scharfen Unterschied zwischen Form und Inhalt. Der Inhalt ist das Drinstecken in einer Sprache. Wittgenstein akzeptiert eine Sprache. Diese Sprache ist sozusagen unsere Möglichkeit, von der Welt zu reden. Und was jetzt interessant ist, wo es sozusagen vibriert, wo es begrifflich vibriert an dieser Stelle ist, dass man darauf hinweisen kann und muss, und der Carnap tut das auch, dass es beim Wittgenstein auch einen Formbegriff gibt. Es gibt beim Wittgenstein auch einen Formbegriff der Sprache, nicht nur die Inhaltlichkeit. Die Inhaltlichkeit ist das Bild, ist der Inhalt des Bildes, der abgebildet wird. Es gibt auch eine Form beim Wittgenstein im Traktat, ganz, ganz prominent. Und das ist die Form des möglichen sprachlichen Ausdrucks. Das ist die logische Form. Das ist das, was alle Sätze miteinander gemeinsam haben, damit sie überhaupt Sätze sind. Das ist die Möglichkeit, also sagt die, das kann man und hat man, sagen wir mal, sehr traditionell philosophisch ausgedrückt, die konstitutive Bedingung der Mitteilung, der Möglichkeit der Mitteilung, das, was Sätzen alles allen gemeinsam ist, damit wir bestimmte Inhalte ausdrücken können. Was das ist wiederum ein eigenes Problem. Also diese allgemeine Form der Sätze, die gibt es im Traktat. Und an der Stelle denkt man daran, okay, der Carnap spricht von, es gibt Formen, es gibt sozusagen Sprachformen, und diese Sprachformen kann man wechseln, und je nachdem gibt es ein bisschen andere Inhalte. Der Wittgenstein sagt auch, es gibt Formen von Sätzen. Aber der entscheidende Unterschied ist der, da ist der Wittgenstein vollständig intolerant. Das ist sehr hilfreich, zu dem Problem das so zu sehen. Der Wittgenstein ist ultra intolerant, indem er sagt, es gibt eine Art und Weise zu sprechen. Und natürlich haben hat unsere Form zu sprechen, nicht natürlich, aber unsere Form zu sprechen hat eine unsere Sprache, unsere Möglichkeiten zu sprechen hat eine Form, aber über diese Form kann man selbst nicht mehr sprechen. Diese Form ist nicht verhandelbar, um so zu sagen. Ja? So steht es auch am Anfang. Das ist also die intolerante Variante davon ist. Die Art und Weise, wie wir miteinander informativ umgehen, gibt uns einen großen Spielraum von Möglichkeiten, aber darin können wir keine Form abstrahieren. Das hat zwar eine Form, das muss eine Form haben, das muss was Gemeinsames haben. Das sieht er wohl selbst, nicht? Es muss eine Art und Weise geben, es muss diese eine Sache geben. Und davon spricht er auch die ganze Zeit. Das ist die logische Form der Sprache. So weit reicht die Intoleranz, nämlich indem Wittgenstein sagt, über diese logische Form der Sprache nicht nur rede ich nicht mit dir drüber, ich kann überhaupt nicht mit dir drüber reden, wie sollte ich denn mit dir drüber reden? Ich muss ja schon die Sprache verwenden. Es geht nicht, ich muss so reden und ich kann nicht über die logische Form der Sprache mit dir reden, weil ich kann mich nur verständigen, indem ich die schon voraussetze. Das ist jetzt einerseits der Faktor Intoleranz, also der Ultra-Intoleranz, indem ich sage, hier gibt es überhaupt keinen Spielraum. Und das Zweite, und das ist jetzt das Interessante im Kontrast zum Carnap, das Zweite ist, dass der Wittgenstein sich auf diese Art und Weise im vollsehenden Bewusstsein ein Bein stellt natürlich, indem er geradewegs auf die Frage zusteuert, okay, und warum redest du dann die ganze Zeit von der Form der logischen Sprache, wenn du mir gleichzeitig sagst, du kannst nicht drüber reden? Und das ist die berühmte Logik, mit der er sich dann am Ende selber den Garaus macht, und zwar seiner Intoleranz. Ja? Genau der Intoleranz, die um vieles intoleranter ist als Carnap. Carnap ist ja gar nicht Intoleranz, die einfach gegen Carnap intolerant ist. Man sieht an dieser Stelle, dass Intoleranz etwas ist, was nicht einfach ein bisschen Gegengewicht zu Toleranz ist, sondern dass an der Stelle eine Dynamik auslöst, die in eine andere Richtung geht. Und vor allem, es kommt auf der Seite dann auch noch vor, vor allem angesichts der Tatsache, dass, wenn man jetzt mal genauer hinsieht, was Carnap anzubieten hat, der Carnap durchaus nicht als ein Wissenschaftsphilosoph durchaus nicht derartig liberal ist und sein kann, wie man meinen könnte, wenn man sagt, alle Sprachformen sind erlaubt, ich kann dir da nichts vorschreiben. Das heißt, es zeigt sich an der Stelle, das ist philosophiehistorisch wichtig und es mir wichtig ist, das da hier noch mitzuteilen, es zeigt sich an der Stelle, dass die sozusagen das Runterfahren des Wittgensteinschen Intoleranzbegriffes beim Carnap nicht gleichbedeutend ist mit einem Verschwinden von Normativität und Vorschriften. Die ganze analytische Philosophie über Carnap, Quine und so etc. operiert mit Vorschriften, die beim Carnap nach wie vor drinnen stehen. Ich habe es noch nicht gesagt, ich werde es Ihnen gleich zeigen. Während der Wittgenstein aus der Erfahrung mit der Intoleranz Konsequenzen gezogen hat in seinem späteren Denken, die einen riesigen Sprung über die ganze Carnap-Vernunft, analytische Philosophie-Tradition drüber machen, sodass der Wittgenstein schon ziemlich rasch nach dem Traktat an einer Stelle ankommt, wo die analytische Philosophie-Tradition 30 Jahre später noch nicht einmal gewesen ist oder vielleicht schon gewesen ist. Also das ist mir wichtig als eine kleine philosophiehistorische Anmerkung dazu.
Ja. Also das trifft jetzt eigentlich eh, was Sie jetzt noch gesagt haben, dass es wirklich schon gesehen wird, warum man gesagt hat, es gibt keine Regeln, es kann keine Regeln geben. Und was auch später dann bei Austin ist, mit diesem Wahr und Unwahr und mit diesem, dass etwas vollzogen werden kann oder nicht vollzogen. Da haben sich dann alle wieder widerlegt, es gibt es nicht in Sprache. Und ich lasse Toleranz, also diese Intoleranz in der Sprache, indem ich auf Formen bestehe. Formen gibt es, ja, aber indem ich auf die Formen so explizit bestehe, das kann nicht funktionieren.
Also ich glaube ja schon, dass es Regeln gibt. Es sagt auch Wittgenstein, dass es Regeln gibt. Das Problem ist nicht, dass es keine Regeln gibt. Das Problem ist, wie die richtig, wie funktionieren die Regeln bei der Genese von Gültigkeitsansprüchen, von Ernsthaftigkeit, sagen wir mal so. Es gibt nicht nur austauschbare Regelsets, sondern Regeln haben eine Funktion, die über Spielregeln hinausgeht. Und wie kriege ich das rein? Wie kann ich es verbinden, mich nicht an Regeln zu klammern als dem Garanten von Wahrheit? Also ich möchte Wahrheit und ich klammere mich stattdessen an einen Regelsatz. Nicht? Das ist die Schreckvorstellung. Ja? Wie ist es möglich, die Forderung nach Wahrheitssuche aufrecht zu erhalten und sich dabei auf Regeln zu berufen, aber mit Regeln nicht das letzte Wort machen zu können. Also die Diskussionen des Regelfolgens in den philosophischen Untersuchungen sind der typische Fall. Aber das muss ich auch nochmal so lassen.
Ich gehe dann zum Förster zurück bei Wittgenstein. Wittgenstein ist in Wien aufgewachsen und in Wien gibt es sozusagen eine besondere Form der Sprache, die sehr viel mit, wo ein Fluss von einer Sprache ist und wo man sozusagen dann die Regeln sehr strikt machen muss. Wenn ich jetzt schaue, Karnap ist aufgewachsen, glaube ich, in Norddeutschland, wo man davon ausgehen kann, sozusagen, dass es da wesentlich striktere Regeln gibt im Umgang miteinander. Und es könnte vielleicht auch hier sozusagen ein Zusammenhang dessen sein, dass Karnap wesentlich bewusster dieses Toleranzprinzip formuliert, vor allem in dieser frühen Phase, als es jetzt Wittgenstein macht, der sozusagen aus einer eher verwischten Sprachkultur kommt und sagt, okay, wir machen sehr strenge Regeln. Und Karnap aus einer sehr strengen Sprachkultur kommt und sagt, okay, wir können durchaus ein bisschen leiser das Ganze machen. Das ist ja ein bisschen untergriffig, aber ich glaube, das könnte auch ein bisschen zum Verständnis dieser nicht dieser Härten beitragen.
Also ich würde sagen, diese von mir sogenannte Intoleranz von Wittgenstein hat tatsächlich vom Gestus sowas wie Ornament ist Verbrechen, nicht? Das hat man ja durchaus auch wahrgenommen schon. Richard Heinrich hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Nicht? Und Ornament ist Verbrechen, ist zu verstehen angesichts der Ringstraßenarchitektur und sagt, zieht eine Linie, setzt einen Schock, setzt sozusagen ein Schockmoment, dass man verstehen kann und soll im Zusammenhang durchaus mit der Architektur des Burgtheaters. Ne? Michaeler Platz wäre das entsprechende Stichwort. Ne? Gut, ich will jetzt, wie schaut das aus? Sie können sich das, hier habe ich die Ringparabel-Geschichte Ihnen kurz hingeschrieben. Also, das sollte ich vielleicht noch sagen, nicht? Dieses Toleranzprinzip, und das ist der Punkt, an dem der Carnap sich gegen den Traktatus wehrt, und so in einem Schritt-für-Schritt-Verfahren ist das ja ganz nachvollziehbar. Er sagt, bei Frege und bei Wittgenstein, beim frühen Wittgenstein, gibt es diese Versessenheit, diese Vorstellung, es gibt eine Wahrheit, Diese Wahrheit kann man jetzt nicht mehr in einem traditionell philosophischen, hegelianischen oder sonst was Sinn nehmen, aber die Logik, die formale Logik übernimmt die Forderung nach Wahrheit, nach dem einen Wahrheitssystem noch immer, indem sie sagt, wir rekonstruieren euch die Regeln, die die Sprache in sich hat, sofern sie eine auf Wahrheit gerichtete Verrichtung ist. Und die Besonderheit vom Carnap ist jetzt eben dass er so etwas sagt wie, man hat sich bisher nicht weiter von der klassischen Form zu entfernen gewagt und die Schwierigkeit liegt in der weit verbreiteten Auffassung, man müsse die Abweichungen rechtfertigen, das heißt nachweisen, dass die neue Sprachform richtig sei, die wahre Logik wiedergebe. Diese Auffassung und die aus ihr entspringenden Scheinfragen und müßigen Streitigkeiten auszuschalten, ist eine Hauptaufgabe dieses Buches. Sie können das durchaus mit dem Hintergrund Kontext lesen, dass das auch eine emanzipatorische, antimetaphysische Einstellung ist, wie es im Wiener Kreis sonst auch vom Neurath vertreten worden ist, nämlich sich nicht festzuhalten an diesen Überzeugungssystemen, erinnern sich an Kelsen, an den Absolutheitsanspruch, sondern, so wie es der Kelsen gesagt hat, die Demokratie ist ein System, das nicht verbürgt, dass man durch eine politische Organisation das Richtige trifft, das, was dem Volk entspricht, sondern die Demokratie ist ein formales Verfahren zur Herausarbeitung von semistabilen Zuständen. So ähnlich ist die Logik das Entwickeln und Experimentieren von Sprachformen und nicht das Nachzeichnen, das möglichst präzise Nachzeichnen einer Ordnung, die man treffen muss. Und wenn einer ein bisschen schräg gezeichnet hat, ja, wenn einem der Pinsel ausrutscht oder der Bleistift ausrutscht, dann hat man schon vergessen, ja, dann hat man schon verpasst, worum es eigentlich geht. Es geht darum, das Zeichnen selbst als eine Tätigkeit zu nehmen und zu aktivieren. In sich konsequente Systeme stehen nebeneinander. Keines ist dem anderen in puncto Wahrheit überlegen. Man kann das eine moderne Form der Ringparabel nennen. Der Richter stellt fest, dass alle vorgelegten Ringe den Bedingungen des Ringseins entsprechen. Das heißt, was man schauen muss, ist, passt es zusammen? Sprichst du für dich Sinn? Und wenn man das feststellt, das hängt in sich zusammen, kann man sagen, naja gut, dann hast du ein Recht, das zu sagen. Das ist die spieltheoretische, Sie haben es gesagt, ne? Das ist dieser Spielaspekt. Du hast dich nach deinen eigenen Spielregeln gehalten, okay, du kriegst einen Stern. Ist geprüft, hat sich nach eigenen Spielregeln verhalten. Ja? Mehr kann nicht gesagt werden. Es ist im Prinzip dasselbe, was der Richter sagt. Er schaut sich die Ringe an, sagt, aha, dieser Ring, die sind tatsächlich sozusagen alles Ringe. Ich spiele ein bisschen damit. Darüber hinaus kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, die bekannte Redeweise, das ist deine Wahrheit, nicht? Das ist deine Wahrheit, die in Wirklichkeit heißt, du hast dir offensichtlich nicht widersprochen und du siehst das so. Das ist dein System. Ob das das Recht hat, ob man dazu sagen kann, das ist deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit, ist jetzt hier genau die Schwierigkeit. Sie werden sich vorstellen können, nach der Mühe, die ich angewendet habe, um deutlich zu machen, dass Gesprächssituationen komplizierter aufgebaut sind und nicht das Aufeinanderprallen von meine Wahrheiten sind, dass ich meine, dass für Wahrheit dazu so noch ein Job übrig bleibt an der Stelle. Das ist jetzt auch der Punkt, an den ich jetzt noch weitergehen werde. Hier ist das Toleranzprinzip in seiner expliziten Fassung. unsere Einstellung zu Forderungen dieser Art sehr allgemein formuliert durch das Toleranzprinzip. Wir wollen nicht Verbote aufstellen, sondern Festsetzungen treffen. Das lässt sich auch in eine postmoderne Situation bringen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder das andere das Nietzsche-Buch von Deleuze gelesen. Die Antipathie gegen Negationen, speziell sofern sie Dialektik implizieren. Negation ist immer Abhängigkeit. Also Deleuze liest Nietzsche als den großen Befreier von den Verbotsattitüden. Verbote bringen mich in eine dialektische Beziehung zu dem, was verboten ist. Ich bin an dieser Stelle gefangen. Nietzsche ist jemand, der mit Differenzen operiert, der aus dem herauskommt, dass man sich an dieser Weise festhält an Behauptungssystemen und ihrer Widerlegung, also dem hegelianischen Prinzip. Das kann man ziemlich ähnlich lesen, sozusagen eine Klammerbemerkung. Nicht Verbote aufstellen, sondern Festsetzungen treffen. Das sagt er nicht dazu, aber man kann es relativ leicht ergänzen. Warum trifft man die Festsetzungen? Um den eigenen Spielraum zu erweitern, nicht? Um kreativ zu sein, kreative Differenzen schaffen und nicht mit dem Zeigefinger oder dem Negationsapparat herumzugehen. Das wird noch dadurch bestätigt, dass es auch ein ganz berühmtes Zitat: In der Logik gibt es keine Moral. Ja? Wobei das auch eine sehr enthüllende Situation ist. Ich habe dann drunter geschrieben, und wie ist das Verhältnis zwischen Logik und Wahrheit? Es ist nicht uninteressant zu sehen, dass der Carnap hier den Weg, sozusagen den Bogen zwischen Logik und Moral gleich nimmt. Und die Frage, was ist jetzt nun die Rolle der Wahrheit, an dieser Stelle eben auslässt. Okay, letzter Punkt, Sie können das, wie gesagt, auch noch lesen. Hier bei den Pseudo-Objektsätzen komme ich noch einmal nach Kärnten. Ich überspringe ein paar von den dazu nötigen Zwischenschritten, die Sie eben nachlesen können, und komme jetzt noch mal zu sprechen auf die sogenannten Pseudo-Objektsätze, weil die das Carnap'sche Problem mit Formalität, Satzformen und Wahrheit auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise deutlich machen und auch für meinen Zweck sehr gut geeignet sind. Was ist das Problem mit den Pseudo-Objektsätzen? Anknüpfend an Wittgenstein sagt Carnap, es gibt also empirische Sätze. Das sind die Objektsätze, das sind die, wo wir drinnen stecken, in Kommunikationszusammenhängen, die wir kennen. Dann gibt es die formalen Sätze. Die formalen Sätze, die erlaubt sind nach Carnap, weil man Sätze über Sätze formulieren kann. Das ist der Punkt, der gegen den Wittgenstein eingeführt wird, nicht? Gegen die Intoleranz vom Wittgenstein besteht die Toleranz vom Carnap darin, dass er sagt, ja, man kann sich sehr wohl unterhalten über die Satzsysteme, damit gewinne ich diesen entsprechenden Spielraum. Es ist aber im Rahmen der Wissenschaftstheorie so, das muss ich jetzt doch noch sagen, dass das, worauf man kommt, wenn man nicht über die Inhalte der Sätze spricht, sondern über die Formen der Sätze, die über Inhalte sprechen, spricht, worauf kommt man da? Nicht auf was Beliebiges. Das ist nicht so, wie man nach dem unrestringierten Toleranzprinzip glauben sollte, dass man über die Formen der Sätze beliebig reden könnte. Man könnte über die Formen der Sätze auch so reden, dass man darüber redet, in welcher Schriftgröße ist das sozusagen angelegt oder was hat es für eine Farbe, im Wiki nicht uninteressant, ne? Welche Farben die haben. Das meint er nicht. Gegenüber ist er, also es würde er nicht ablehnen natürlich, aber der wirkliche Punkt ist, die Formen von Sätzen, die ihn interessieren, sind die Formen der Wissenschaftslogik. Das sind die Voraussetzungen der vernünftigen Artikulation, also so etwas wie Analyse, Inhalt, also eine formale Analyse derjenigen Bestandteile der Sätze, die logisch notwendig sind, damit wir etwas besprechen. Um es kurz zu sagen, ich schaue auf einen Satz und stelle fest, das ist ein Name. Ich schaue auf einen Satz und stelle fest, der besteht aus drei Bestandteilen. Der besteht aus einem Subjekt und Prädikat oder sowas ähnliches. Ich schaue auf einen Satz und stelle fest, das ist ein Befehl, das ist ein Urteil oder sonst was. Das sind Betrachtungen der Formen von Sätzen, die sehr unterschiedlich sein können. Und dadurch, dass ich auf einen Satz schaue, kriege ich, wie gesagt, einen Diskussionsspielraum, aber der Diskussionsspielraum befindet sich beim Carnap im Bereich der Wissenschaftlichkeit. Das heißt, worauf ich da schaue, welche Formen mir wichtig sind, sind Formen, die ich verwenden kann, im Rahmen der wissenschaftlichen Aussagen. Das habe ich hier weiter oben gemacht. Und dann ergibt sich, wenn ich das so sehe, ergibt sich jetzt das folgende Problem. Also wenn ich bei dem Punkt bleibe mit dem Namen und ich schaue mir einen Satz an und in dem Satz kommt, sagen wir mal, Babylon vor. Und das ist das Beispiel, das er hier hat. Wo haben wir hier? Steht da irgendwo Babylon? Finden Sie schon? Unten? Ah ja, hier, genau. Der Satz heißt, der gestrige Vortrag handelte von Babylon. Das ist jetzt deswegen sozusagen so interessant und instruktiv, weil wenn ich das Carnap'sche Trennverfahren zwischen Inhalt und Form anwende, dann ergibt sich das Folgende. Einerseits gibt es für jemanden, der da steht und einen Vortrag hält, die Situation, dass er das Wort Babylon verwendet und versucht, mit Hilfe der Verwendung des Wortes Babylon Leuten etwas mitzuteilen. Sagen wir es mal so. Die zweite Analyseposition ist die, dass es jemanden gibt, der schaut sich das an oder hört sich das an, genauer gesagt, oder eine Reporterin, sagen wir mal, und berichtet das und sagt jetzt, dieser Vortrag handelte über Babylon. An der Stelle gibt es die Überschneidung dazwischen, dass es einen Wortgebrauch der Vortragenden gibt, die etwas sagen will, und einen Wortgebrauch der Metasprache, des Berichtes darüber, wie hier ein Wort verwendet worden ist. Und das Carnap'sche Trennverfahren, das er vorschlägt, Sie können sich dann nochmal genau anschauen, das Carnap'sche Trennverfahren ist zu sagen, in dem Satz, der Vortrag handelte über Babylon, bezieht sich Babylon überhaupt nicht auf Babylon, sondern Babylon bezieht sich auf den Namen Babylon. Das ist in Wirklichkeit ein sozusagen, ich muss das noch zu Ende führen, das ist in Wirklichkeit sozusagen ein versteckter Satz. Es geht gar nicht, es geht in dem Satz, der Vortrag handelte über Babylon, geht es gar nicht darum, dass es da um eine Stadt sich handelt, sondern es geht, da ich mir auf dieser Ebene die Form des Satzes zum Gegenstand mache, geht es eigentlich um eine Formanalyse Und die Formanalyse besagt, der Satz, die Formanalyse besagt, dass der, dass hier steht das, dass der Name Babylon in S1 vorkommt. An der Stelle, S1 ist der Vortrag, handelte über Babylon. In dem Vortrag kommt der Name Babylon vor, und das heißt, die Aussage, der Vortrag handelte über Babylon, die reicht überhaupt nicht so weit, dass es bis zu Babylon geht, sondern da es ein Satz über einen Satz ist und da die und da der Satz über einen Satz sich auf die logische Struktur des Satzes bezieht und nicht auf das, was der Satz sagen wollte, das geht gar nicht. Der Satz sagt etwas auf der Ebene 1. Der Satz über den Satz sagt etwas über den Satz, und also indem er etwas über den Satz sagt, kommt er nicht hin bis zur Wirklichkeit, sondern kann nur etwas über das sagen, was den Satz betrifft und nicht, was der Satz seinerseits sagen will. Und darum muss sich dieser Ausdruck Babylon auf den Namen Babylon beziehen und nicht auf die und nicht auf die wirkliche Stadt Babylon. Das ist die Analyse vom Carnap. Das ist die Situation, in die man gebracht wird, wenn man sagt, Metasprache behandelt Formen und behandelt nicht die Inhalte. Das ist das, um es in der Diskussionssituation noch einmal aufzugreifen, das wäre so, dass jemand berichtet mir, oder ja, jemand spricht hier über Babylon, und der andere antwortet darauf, ich höre immer Babylon. Der andere sagt darauf, also die Reporterin würde... Die Reporterin würde, statt zu sagen, der Vortrag handelte über Babylon, in die Zeitung schreiben, ich bin hier gesessen und der hat ständig das Wort Babylon verwendet. Ja? Das ist die Behauptung, die der Carnap macht an der Stelle. Also das muss man sehen. So analysiert er das und das ist eklatant unzufriedenstellend, klarerweise, nicht? Und der Grund, warum es an dieser Stelle interessant ist, ist, weil es zu viel Toleranz ist. Weil die Toleranz, die darin besteht, dass man dem anderen zugesteht, Worte zu verwenden, die ich als Worte zitiere, ohne die nächste Frage dran zu stellen, worauf hast du dich denn bezogen, womit kann ich denn mit dir übereinstimmen, das ist einfach der eine Schritt zu viel Toleranz, der nicht mehr zu einer Verständigung führt. Nicht? Und es ist an der Stelle sozusagen auch ein gewisser Vorgriff auf Davidson. Ich habe dann eben geschrieben, der Vortrag, es steht natürlich tatsächlich nirgends geschrieben, dass der Vortrag nicht über die neue Duftnote von Dior stattgefunden hat. Ja? Vielleicht gibt es eine neue Duftnote von Dior, nicht? Das ist ja sozusagen nicht zu leugnen, aber der wichtige Punkt ist, dass du auf die sinnvolle Diskussion darüber, ob der Vortrag jetzt über die neue Duftnote oder über die Stadt Babylon gegangen ist, auf diese sinnvolle Diskussion kannst du nur kommen, wenn du mehr investierst, als zu sagen, da ist das Wort Babylon vorgekommen. Und jetzt das Letzte zu Bleiburg, nicht? In dem Spiel. Also hier habe ich es ein bisschen zunächst mal mit den Ortstafeln gespielt, aber eben noch etwas zugespitzt zu Bleiburg. Wenn man den Satz nimmt, wo habe ich das hier? Der gestrige Vortrag handelte über Bleiburg statt über Babylon, nicht? Dann stellt sich quasi die Frage jetzt, ist der einfach ersetzbar mit der gestrige Vortrag handelte über Bliberg? Sozusagen in einem Klima der optimalen Toleranz ist das ersetzbar. Ja? Selbstverständlich ist es ersetzbar. Wir haben keine Schwierigkeiten damit. Und an der Stelle haben wir genau das gemacht, wovon ich jetzt auch die Grenzen ein bisschen angesprochen habe, nämlich wir haben gewisse Formen herausabstrahiert und hat gesagt, ob das Bliberg oder Bleiburg heißt, tut nichts zur Sache. Ja, das ist ganz interessant, dass wir sagen, tut nichts zur Sache. Ja. Es gibt aber eine Sache, unter deren Aspekt es einen Unterschied macht. Diese beiden Sätze nicht miteinander ineinander übersetzbar sind.
Ich finde das jetzt großartig, dass wir das direkt der Abstimmung machen. Und zwar, also der gestrige Vortrag handelt über Bleiburg, Bleiberg. Wenn Sie vielleicht mal eine Spur hochfahren könnten, wäre das toll. Wenn wir da abstimmen würden, ob das egal ist, ja danke, oder nicht, und dann den Satz hernehmen, zusätzliche Ortstafeln verstoßen gegen den Willen der Mehrheit der Kärntner Wählerinnen, männlich, weiblich, darüber abstimmen, ob man jetzt Wählerinnen einfach mit Wähler ersetzen könnten.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Gemeint ist oder nicht. Und dann schauen, was da nämlich jeweils rauskommt, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass viel mehr Leute bei Bleiburg-Bliberg sagen würden, das ist doch eigentlich egal, als es dann, das darf man nicht, bei den Wählerinnen wäre.
Habe ich mir, als ich das geschrieben habe, genau auch gedacht. Und das ist wirklich auch ein gutes Beispiel, dass ich vielleicht, ich habe es extra nicht gewählt, um nicht sozusagen übererfüllend geschlechtskorrekt zu sein. Aber die Situation mit der Gender, sozusagen, genderspezifischen Sprachverwendung ist eigentlich ganz genau dieselbe, nicht? Es macht einen Unterschied und es macht keinen Unterschied, je nachdem, ob man die adäquaten Formulierungen verwendet.
Indem ich ja über Formen Inhalte transportiere.
Ja.
Insofern ich nämlich, wenn ich jetzt so, also die Sache, der Vortrag handelt über Bleiburg, das ist Deutsch, unsere Sprache, wir berichten über Bleiburg. Wenn ich jetzt schreibe, berichte über Bliburg, dann transportiere ich ja den Inhalt, ich bin dafür, dass diese Ortstafel, egal jetzt, was der sonstige Text ist, dieser Abhandlung, aber ich transportiere mir den Inhalt, ich bin dafür, dass das zweisprachig ist. Und das ist genauso bei den Gender-Formulierungen. Wenn ich jetzt einfach das Weibliche dazu nehme oder das voranstelle, dann suggeriere ich damit, ich bin dafür. Das ist dazu ein Meta-Inhalt von dem, was ich spreche. Jetzt sehe ich das gerade, weil wir auch vorher gesprochen haben über Diskussionen und über Form und Inhalte, je offener ich das formuliere oder je mehr ich das eben die Form insofern Relevanz hat, als ich darüber auch Inhalte transportiere. Das wollte ich sagen. Also so konfus ist
es ja. Ich kann das nur 100% unterstreichen und würde das wirklich auch eine günstige Formulierung zum Schluss finden. Wir transportieren Inhalte über Formen. Das ist wirklich eine sehr, sehr passende und glückliche Formulierung. Ich sag noch, warum es da so hineingeht, weil Formen von unserem Sprachgebrauch her enthalten genau die Distanz zu Inhalten. Formen kann man nicht anders denken als abstrahiert in einer Weise. Eine Form festzustellen ist nur möglich, wenn man vergleicht, wenn man sagt, hoppla, das schaut so aus, das schaut so aus, das schaut so aus. Das hat eine gemeinsame Form. Dass es eine gemeinsame Form hat, ist nur erkennbar überhaupt, wenn wir den einen Schritt wegtun vom mit der Nase an der Sache sein. Eine Form ist etwas Disponibles in einer gewissen Weise, dass mehrere Dinge gleichzeitig haben können. Es gibt nicht die einzigartige Form ist ein Rand- und Rahmenbegriff. Meine Hinweise auf Lessing und meine Hinweise auf den Carnap, auf dieses Formale, auch auf Wittgenstein, gehen in die Richtung zu sagen, der Schritt in die Form ist ein Schritt des Aufsplittens von Festliegen und überschauen, abstrahieren. Ich kann die Form wechseln und dasselbe doch noch sagen. Das ist die Form. Wenn ich jetzt in die Situation komme, dass ich sage, indem ich diesen Schritt in die Form mache, befreie ich mich auf eine Art und Weise und sage eben, die Einstellung ist das Wichtige und nicht die Form, siehe Krawatte und so. Wenn ich jetzt den nächsten Schritt mache und sage, wir transportieren Inhalte über Formen, dann wird das in einer gewissen Weise wieder zurückgenommen, weil dann wird die Form selber ein Inhalt und dann komme ich in diese schwierige Situation, dass ich sage, einerseits sage ich, die Form des Namens ist das Wichtige, Bliburg oder Bleiburg, das ist ein Name, das ist dieselbe Form und was da drin steht in der Form, welche Materie dieser Name annimmt, ob das Slowenisch oder Deutsch ist, das ist egal, ich weiß, das ist ein Name und ich weiß, das bezieht sich auf dieses Ding. Diese Befreiungsaktion quasi, die Befreiungsaktion vom Chauvinismus, unter Anführungszeichen, nicht, wird, wenn man sieht, dass wir über Formen auch Inhalte transportieren, in einer gewissen Weise problematisch und wieder zurückgenommen, weil es halt so ist, dass da drin durchaus auch eine Form steckt, nicht? Da in der Form durchaus ein Inhalt steckt. Das ist nicht so leicht. Es ist sozusagen das Herauspräparieren der logischen Form, abgesehen von der Sprache, in der das zum Beispiel gemacht wird, ist an dieser Stelle nur bedingt effektiv und nur bedingt sachgerecht. Und die Frage, die sich daraus ergibt, und damit möchte ich eigentlich schließen, ist eben die, wie kann man diesen inhaltlichen Faktor des Formbegriffes, wie kann man den zur Geltung bringen und überlegen, ohne dass man einfach zurückfällt in den Zustand des Chauvinismus. Ja? Dass man dann dass man aufgeklärten Chauvinismus betreibt, indem man sagt, ich weiß zwar, das ist nur ein Name, aber jeder Name muss auch in einer Sprache formuliert sein. Die Sprache selbst ist ein Inhalt, der wichtig ist und deswegen habe ich doch recht, wenn ich sage, da darf nur der eine Name dort stehen. Das ist das Problem. Danke.